Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Hier ist Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Heute beginnen wir mit einer Serie zum CO2-Preis, der ab dem 1. Januar 2021 erhoben wird. Welche Steuerungswirkung ist davon zu erwarten? Antworten gleich. Auf dem Gelände von Tesla in Brandenburg herrscht Zwangspause. Warum ein Teilrodungsstopp verhängt wurde, erläutert unser Korrespondent Christoph Richter. Rauschfrei mit Aufpreis. DAB+-Radios sind in Neuwagen ab heute Pflicht. Wer, wie viele, wohin? Was Sie über Besuchsregelungen für die Feiertage wissen sollten, soweit sie momentan absehbar sind, haben wir für Sie zusammengefasst. Und im Verbrauchertipp geht es um die Frage, wie man an Fisch aus möglichst stabilen Beständen kommt. Ab Anfang nächsten Jahres werden Benzin, Diesel, Heizöl und Gas teurer. Der neue CO2-Preis soll dazu beitragen, dass wir künftig sparsamer mit fossilen Rohstoffen umgehen und uns langfristig umstellen. Wird die CO2-Abgabe die erwartete Lenkungswirkung haben und den Klimaschutz voranbringen? In einer Serie gehen wir in den letzten zwei Wochen dieses Jahres der Frage nach, was der CO2-Preis im Einzelnen bedeutet. Den Anfang macht heute Georg Ehring.
Zahlen für das Klima. CO2 bekommt einen Preis.
Wer das Klima belastet, muss dafür bezahlen. Das ist die einfache Grundidee für den CO2-Preis. Beim europäischen Emissionshandel funktioniert das schon lange, allerdings nur für die Stromerzeugung und Teile der Industrie. Ab Anfang nächsten Jahres werden in Deutschland auch Benzin, Diesel, Gas und Heizöl durch einen CO2-Preis verteuert. Professor Ottmar Edenhofer, einer der beiden Chefs des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, kämpft seit Jahren dafür, den Ausstoß von Treibhausgasen mit einem Preisschild zu versehen, und er freut sich über diesen Erfolg.
Also zunächst mal finde ich es gut, dass der CO2-Preis kommt.
Doch ungetrübt ist die Freude nicht. 25 Euro kostet CO2 pro Tonne ab Anfang nächsten Jahres. Heizöl und Diesel werden dadurch um 7,9 Cent pro Liter teurer, Benzin um etwa 7 Cent. Gas verteuert sich um 0,6 Cent pro Kilowattstunde. Reicht dieser Preis, um Investitionen etwa für eine neue Heizung oder ein neues Auto in klimafreundliche Bahnen zu lenken?
Nein, er lenkt nicht genug, denn der ist viel zu niedrig.
Doch die Bundesregierung hat Gründe dafür, das Thema vorsichtig anzugehen, denn die Bürgerinnen und Bürger sind zwar bereit, für das Klima zu bezahlen, doch diese Bereitschaft hat Grenzen. Das hat eine Umfrage ergeben, so Dr. Stefan Sommer vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen.
Insgesamt steht mit der Zahlungsbereitschaft so, dass etwas mehr als die Hälfte der von uns befragten Teilnehmer einer Erhebung bereit wären, einen Preis von 10 Euro zu bezahlen pro Tonne CO2. Unabhängig davon, wie das Geld eingesetzt wird. Und die Zahlungsbereitschaft fällt dann mit steigenden Steuerraten.
Wobei die Zahlungsbereitschaft nicht nur von der Höhe der Abgabe abhängt. Die Befragten sind eher bereit zu zahlen, wenn das Geld sinnvoll ausgegeben wird. Stefan Sommer.
Und in der Befragung haben wir gefunden, dass diese grünen Investitionen in den Ausbau Erneuerbaren zum Beispiel sich der höchsten Beliebtheit erfreuen. Und wenn eine CO2-Bepreisung gekoppelt ist mit diesen grünen Investitionen, dann ist die Unterstützung für eine solche CO2-Steuer am höchsten.
Gerade ärmere Bevölkerungsgruppen sind Kritiker des CO2-Preises. Kein Zufall, denn sie zahlen gemessen an ihrem Einkommen mehr als andere. Vor allem deshalb, weil Ausgaben für die Heizung bei ihnen überproportional ins Gewicht fallen. Ottmar Edenhofer hatte vorgeschlagen, das Geld komplett an die Bürgerinnen und Bürger zurückzuerstatten. Wenn alle gleich viel erstattet bekämen, hätten vor allem die Ärmeren davon profitiert. Die Politik hat diesen Vorschlag allerdings nicht aufgenommen. Mit dem Geld wird die Umlage für erneuerbare Energien gesenkt und so der Strom für alle verbilligt und die Pendlerpauschale wird erhöht. Für den Klimaschutzbeitrag des CO2-Preises ist freilich vor allem wichtig, dass die Perspektive klar ist. Der Preis wird auf Dauer steigen, Ottmar Edenhofer.
Die Erwartungen haben wir alle, denn wenn Sie heute sich die Frage stellen, werde man ein neues Auto kaufen, werde eine neue Heizung einbauen müssen, dann werden Sie natürlich irgendwann mal überlegen, lohnt sich so eine Investition? Und wenn sie eine Investition lohnen soll, dann ist natürlich nicht der CO2-Preis heute entscheidend, sondern der CO2-Preis, den Sie in der Zukunft erwarten. Also jeder Investor, ob er privat ist oder ein Unternehmen oder die öffentliche Hand, bildet in dem Augenblick Erwartungen, indem er sich die Frage stellt, lohnt sich eine Investition?
Bis 2025 ist der Weg vorgezeichnet. Der CO2-Preis steigt schrittweise auf 55 Euro pro Tonne. Danach soll er sich auf dem Markt bilden. Ottmar Edenhofer hat schon eine Vorstellung davon, wohin die Reise geht.
Bei den Zielen, die wir uns jetzt gesetzt haben, bis zum Jahr 2030, der Preis sicher über 100 Euro pro Tonne CO2 sein wird, damit wir die Ziele erreichen, die uns jetzt da europäisch gesetzt sind. Und wenn es jetzt zur Zielverschärfung kommt, was wahrscheinlich ist, auf europäischer Ebene und wir nachjustieren müssen, dann könnte der CO2-Preis auch bei 130, 150 Euro liegen.
Das wären dann deutliche Signale zum Umstellen auf Klimaschutz bei Heizung und Verkehr. Öl und Gas könnten vom Markt verdrängt werden, ohne dass ein Verbot erforderlich wird.
Was ändert sich beim Heizen? Darum geht es morgen an dieser Stelle. Zwangspause für die Baustelle, auf der es sonst besonders schnell vorangeht. Die Motorsägen schweigen. Tesla muss die Baumfällarbeiten auf seinem Gelände in Grünheide in Brandenburg vorerst zum Teil stoppen. Das Werk des amerikanischen Autobauers entsteht inmitten eines ausgedehnten Kiefernwaldes. Der Eilantrag auf einen Rodungsstopp des Naturschutzbundes NABU und der Grünen Liga Brandenburg hatte Erfolg. Christoph Richter ist unser Korrespondent für die Region und ich fragte ihn eben, wie das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg seine Entscheidung begründet hat.
Naja, es geht ja um 20 Hektar von 83 Hektar, für die jetzt ein Rodungsstopp erlassen wurde. Und übersetzt heißt es im Urteil, ja, Tesla missachte naturschutzrechtliche Auflagen. Man habe streng geschützte Arten und die Rede ist hier von Zauneidechsen und Schlingnattern. Die habe man nicht im gebotenen Maße gefangen und umgesiedelt. Und jetzt seien diese Tiere durch Rodungsarbeiten besonders gefährdet, da sie sich im Winterquartier befinden. Und man muss sagen, es sind sehr streng geschützte Arten. Und die graben sich im Boden und bei Rodungsarbeiten würde man diese Tiere töten. Und dazu muss man wissen, Schlingnatter frisst Zauneidechse. Also es ist ein funktionierendes Ökosystem, was eben durch diese Rodungsarbeiten massiv bedroht wird, weil man mit schwerem Gerät arbeitet, den Boden belastet und die Tiere, die ja sich ins Erdreich vergraben haben, tötet. Verboten hat man jetzt die Fellarbeiten am Rand der Autobahn und an einer Bahnstrecke, wo es Lichtungen gibt und wo sich diese Tiere besonders gern aufhalten.
Wie haben denn Umweltverbände und auch die Politik in Brandenburg reagiert auf diesen Beschluss?
Also die Umweltverbände, also die Grüne Liga und der NABU nennen es ein Riesenerfolg. Die Politik reagiert relativ gelassen, muss man sagen. Jörg Steinbach ist der brandenburgische Wirtschaftsminister von der SPD, der sagt aber auch, der Artenschutz müsse jetzt einfach mal neu gedacht werden. Das sei Unternehmen noch schwer zu vermitteln, dass Industrieprojekte in ausgeschriebenen Gewerbegebieten durch Schlingnattern oder Zauneidechsen beispielsweise ins Stocken geraten.
Ich glaube, dass es schon kein ganz einfaches Signal ist, wenn man in dieser Art und Weise Artenschutz betreibt auf ausgewiesenen Gewerbegebieten. Ich glaube, das ist schon ein bisschen schwierig zu kommunizieren. Ich glaube, in dem Fall geht es mit einer kleinen Schramme vorbei. Aber insgesamt, glaube ich, muss man über sowas doch versuchen, mal ein bisschen neu nachzudenken. Denn auf Gewerbegebieten müsste eigentlich auch etwas anderes möglich sein.
So der brandenburgische SPD-Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. Er hat noch, wie er mir erzählt, am Freitag, kurz nach der Urteilsverkündung, auch mit den Tesla-Verantwortlichen in den USA telefoniert. Und man habe ihm gesagt, dass Tesla mit dem Urteil umgehen könne, dass man damit leben könne. Man müsse jetzt, so sagt es Steinbach, mit den Umweltverbänden nochmal ins Gespräch kommen, um so etwas künftig auszuschließen. Schließlich gehe es hier, wie er es auch gesagt hat, um ein ausgeschriebenes Gewerbegebiet, wo Tesla baut. Und da könne nicht nur der Naturschutz Vorrang haben. Ich habe natürlich auch das Unternehmen Tesla um eine Einschätzung gebeten, aber man muss schon fast sagen, wie üblich habe ich bisher keine Reaktion dazu erhalten.
Weil auch Sicherheitsleistungen fehlen, darf außerdem momentan nicht weiter gebaut werden. Was ist damit gemeint?
Naja, der US-Autobauer hat ja bisher keine endgültige Genehmigung im Rahmen des bundesemissionsschutzrechtlichen Verfahrens. Er kann nur mit vorfristigen Genehmigungen bauen. Das heißt, Tesla baut auf eigene Rechnung. Und das bedeutet, kommt die Genehmigung nicht am Ende, müsste das Unternehmen alles zurückbauen und die schon gebauten Fabrikhallen beispielsweise abreißen. Und da hat man anscheinend beim Land Bauchschmerzen, ist sich nicht ganz sicher, ob Tesla im Fall der Fälle, käme es zu keiner Genehmigung, das Geld für den Rückbau habe. Denn da baut baut eine Tochterunternehmen von Tesla und man ist sich anscheinend nicht sicher, ob es mit genügend Kapital ausgestattet ist, weshalb man die Sicherheitsleistung von 100 Millionen Euro gefordert hat, die bisher nicht gezahlt wurde, weshalb ein Baustopp verordnet wurde und bis 4. Januar muss man es zahlen, also muss Tesla zahlen und wenn nicht, dann werden auch ein Teil der vorfristigen Genehmigung zurückgenommen.
Wie geht es denn weiter? Ab dem Sommer sollen ja dort Autos gebaut werden.
Naja, Tesla könnte jetzt eine Ausnahmegenehmigung stellen, also eine Tötungserlaubnis für die geschützten Arten. Aber klar, es kommt zu zeitlichem Verzug, aber Tesla wird das mit noch mehr Tempo auffallen. Es ist die schnellste Baustelle Deutschlands und meines Erachtens wird auch der Baustopp daran so schnell nichts ändern.
Rodungsstopp auf dem Tesla-Gelände in Grünheide. Soweit Informationen von Christoph Richter aus Potsdam. Das Knistern und Rauschen im Radio bei längeren Autofahrten durch die Gebiete verschiedener Sender gehört demnächst endgültig der Vergangenheit an, dank DAB+. Dieser Radiostandard kommt künftig in jeden Neuwagen. Thomas Carlos.
Heute tritt in Deutschland eine neue EU-Richtlinie in Kraft. Danach muss jeder Neuwagen mit einem DAB+-Autoradio ausgestattet sein, also mit einem digitalen Empfangsgerät. Damit soll sichergestellt werden, dass Autofahrer überall in Europa während der Fahrt digital Radio hören können. Schon jetzt sind zahlreiche Neuwagen serienmäßig mit dem DAB+-Standard ausgestattet. Aber meistens haben die Hersteller für das Digitalradio einen Aufpreis verlangt, je nach Modell zwischen 200 und 400 Euro. Dieser Autofahrer hat sich vor kurzem einen jungen Gebrauchtwagen gekauft. Der hatte DAB+ bereits an Bord.
Ich habe mir da nicht viel von versprochen, ehrlich gesagt. Aber weil er es drin hatte, habe ich es dann auch benutzt und finde es eigentlich eine sehr gute Sache. Also ich bekomme mehr Sender rein, ich habe weniger Rauschen und Ruckeln oder eigentlich gar nicht mehr. Und vor allen Dingen brauche ich bei längeren Strecken keinen Suchlauf und Frequenzwechsel mehr machen. Das macht er automatisch. Das finde ich schon eine ganz gute Sache, wenn das jetzt in Zukunft Standard werden sollte.
Und diese Zukunft hat schon begonnen. Denn ab sofort muss jeder Neuwagen in Deutschland mit einem digitalen Radio ausgestattet sein. Kein Problem für die Autohersteller, verspricht Eckhard Rotter, Sprecher des Verbandes der Automobilindustrie.
Wir sind natürlich verpflichtet, die Fahrzeuge mit DAB+ Autoradio auszustatten. Das wird umgesetzt. Unsere Unternehmen kommen dementsprechend nach.
Digitales Radiohören bedeutet bessere Klangqualität ohne Rauschen und störungsfreier Empfang. Und das gilt auch über die EU-Grenzen hinaus. Denn es gibt Länder, die den Radioempfang über UKW schon abgeschaltet haben, zum Beispiel Norwegen. Und die Schweiz wird das ab 2023 tun, sagt Carsten Zorger, Leiter des Digitalradiobüros.
Und wenn ich da so an den Urlaub denke, wenn man von Norden nach Süden fährt, wäre doch schade, wenn man durch die Schweiz durchfährt und dann plötzlich das Autoradio verstummt, weil dort nur noch digital gesendet wird.
In Deutschland gibt es noch keinen Abschalttermin, aber das Digitalradio setzt sich auch hier immer mehr durch. Auch weil es regional unterschiedlich mehr Programme bietet als auf UKW. Ganz wichtig, nur wo Digitalradio draufsteht, ist Digitalradio drin. Denn wenn ein Autoradio nur einen Internetzugang oder eine Handykopplung ermöglicht, können beim digitalen Radioempfang erhebliche Kosten entstehen, sagt Digitalradio-Experte Carsten Zorger.
Stellen Sie sich mal vor, Sie würden mit Ihrer Flatrate, die ja gar keine ist, unterwegs mobil Radio hören. Sie glauben gar nicht, was das auf das Datenvolumen geht. Und Sie würden sich zu Hause dann ärgern über die Zusatzkosten, die möglicherweise auf Sie zukommen. Das wollte die Europäische Union im Sinne des Verbraucherschutzes verhindern und hat gesagt, wenn Radio hören, dann mit DAB+.
Auch wer beim Neuwagenkauf das Digitalhäkchen nicht angekreuzt hat, muss auf DAB+ im Auto nicht zwangsläufig verzichten. Denn bei vielen Fabrikaten ist die DAB+-Empfangsmöglichkeit trotzdem integriert, erklärt Michael Gundal von der Verbraucherzentrale.
Das heißt, die Hardware ist da schon drin, sie ist nur noch nicht freigeschaltet. Und da muss man einfach dann mit dem Autohändler reden, ob man bezüglich der Digitalradiopflicht nicht einfach diese Funktion freigeschaltet bekommt.
Und das kann der Händler mit Hilfe einer Software tun.
Rauschfreies Radiohören im Auto. Ab heute müssen Neuwagen mit DAB+-Radios ausgestattet werden. Stille Nächte stehen uns bevor, sogar zum Jahreswechsel. Und wer weiß, vielleicht wird uns die neue Corona-Variante, die in Großbritannien aufgetaucht ist, weitere Beschränkungen abverlangen. Was für Treffen zu Weihnachten und an Silvester heute wo gilt, fasst Anja Nils zusammen.
Für die Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember sollen zu einem Hausstand 4 weitere Menschen dazukommen dürfen, egal aus wie vielen Haushalten. Sie müssen aber aus dem engsten Familienkreis stammen, also Ehegatten, Lebenspartner, Verwandte in gerader Linie wie Eltern und Kinder, auch Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Partner dürfen kommen, solange die Höchstzahl von 4 Personen zusätzlich nicht überschritten wird. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. In Berlin, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt soll es aber auch Weihnachten strenger zugehen. Maximal 5 Personen aus 2 Haushalten sind dort erlaubt. Berlin dagegen will auch großen Familien eine Chance auf gemeinsame Weihnachten bieten. Deshalb wird der einladende Haushalt laut Senatskanzlei als eine Person gezählt, selbst wenn er mehr Personen umfasst. In Bayern gilt im gesamten Bundesland derzeit eine nächtliche Ausgangssperre, die auch für Weihnachten und Silvester nicht gelockert wird. Eine nächtliche Ausgangsbeschränkung gibt es auch in Baden-Württemberg, Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Das bedeutet, die Wohnung darf nur aus triftigen Gründen verlassen werden. Dazu zählen zum Beispiel das Einkaufen, der Besuch von anderen Menschen, die Teilnahme an erlaubten Veranstaltungen und Spaziergänge. Eine Ausgangssperre geht noch ein Stückchen weiter, erklärt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.
Ab 21 Uhr bis 5 Uhr morgen, nur noch aus einem extrem triftigen Grund kann man raus, also medizinischer Notfall oder man arbeitet bei der Nachtschicht beispielsweise. Das ist deswegen auch wichtig, weil wir den ganzen privaten Sektor damit schon tatsächlich als Risiko reduzieren. Was meine ich damit von den ganzen Partys, die da waren?
Markus Söder hat strenge Kontrollen und Bußgelder bei Verstößen angekündigt. An den Weihnachtstagen vom 24. bis 26. Dezember gilt als Ausnahmegrund bei der Ausgangssperre aber auch die Teilnahme an einem Gottesdienst. Gottesdienste sind grundsätzlich zu Weihnachten und davor und danach erlaubt, aber nur unter strengen Auflagen, die die Kirchen selbst umsetzen sollen, sagt der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow.
Das heißt, kein Gesang ohne Mund-Nasen-Schutzbedeckung, kein Zusammentreffen auf viel zu engem Raum. Das heißt, es gelten in den Kirchen, in der Synagoge, möglicherweise in der Moschee, da wo es notwendig ist, in den Räumen, in denen Gottesdienst gefeiert wird, in welcher Art auch immer, gelten die sehr strengen Vorgaben.
Darüber hinaus müssen die Gemeinden in den meisten Bundesländern ein Anmeldesystem einführen. Reisen sind zu Weihnachten erlaubt, aber nicht erwünscht. Hotels und Pensionen haben in den meisten Bundesländern geschlossen, außer in Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg und Berlin. Dort dürfen auch Menschen, die einfach Verwandte zum Fest besuchen, im Hotel übernachten. Bundesweit gilt ein striktes Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Getrunken werden darf also nur zu Hause. Das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit gilt auch für Silvester. Das heißt, Anstoßen mit Sekt ist nur zu Hause oder im eigenen Garten erlaubt. Und auch Silvester heißt es, zusammenkommen dürfen nur 5 Menschen aus maximal 2 Haushalten plus Kinder unter 14. Egal, ob auf der Straße, im Haus oder auf dem eigenen Grundstück. Der Böllerverkauf vor Silvester wird generell verboten, das Abbrennen von Böllern aber nicht. Wer also noch etwas im Keller hat oder aus dem Ausland beschafft, darf es anzünden, außer an vielbesuchten Plätzen, die dann als ausgewiesene Feuerwerksverbotszonen von den Kommunen festgelegt werden. In Berlin sind das zum Beispiel die 2 vom vergangenen Jahr in Schöneberg und am Alexanderplatz. In Stuttgart und Dresden betrifft es die Innenstadt, in Köln bestimmte Stadtteile. Die Länder Hamburg und Niedersachsen wollen das Böllern gleich ganz und überall verbieten, sagt Claudia Schröder, die stellvertretende Leiterin des niedersächsischen Krisenstabs.
Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist untersagt und damit ist es tatsächlich auch im heimischen Garten untersagt. Daneben ist auch das Veranstalten von Feuerwerken, sondern wenn jetzt wirklich professionell oder auch ehrenamtlich Feuerwerk für die Öffentlichkeit dargeboten wird, auch diese Veranstaltung ist untersagt nach unserer Regelung.
Das Sprengstoffgesetz ist allerdings ein Bundesgesetz. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat den niedersächsischen Beschluss jetzt vorerst gekippt. Andere Bundesländer und Kommunen wollen genauere Regelungen erst noch später festlegen.
So sieht es also zurzeit aus. Kurzfristige Änderungen aufgrund der Corona-Mutation in Großbritannien sind aber wohl nicht ausgeschlossen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Fisch zum Festessen zu Weihnachten und Silvester? Und wenn ja, Wildfisch oder besser welcher aus der Zucht? Wer sich wegen schrumpfender Bestände in den Meeren Gedanken macht, kann sich an verschiedenen Siegeln orientieren. Was in diesem Zusammenhang wissenswert ist, hat die Stiftung Warentest zusammengetragen. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Fisch ist reich an Eiweiß, Vitaminen, Jod und auch wertvollen Fettsäuren. Wohl auch ein Grund dafür, dass er an den Festtagen zum Jahresende besonders gern zubereitet wird. Doch nur wenige Arten können heutzutage noch bedenkenlos empfohlen werden, sagen Ökologen. So ist der europäische Aal durchaus eine Delikatesse, allerdings ist er längst vom Aussterben bedroht. Weshalb auch Nicole Merbach, Ernährungsexpertin der Stiftung Warentest, rät, nur Fische aus Beständen mit genügend Nachkommen zu kaufen.
Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist etwa ein Drittel aller Fischbestände bedroht. Das heißt, sie wurden in den letzten Jahren deutlich zu stark befischt. Und wenn wir auch vor unsere eigenen Küsten schauen, Nordsee und Ostsee, gerade da hat sich in den vergangenen Jahren die Situation für wichtige Bestände wie Dorsch, Kabeljau und Hering noch einmal weiter verschlechtert, sodass man sagen muss, es sieht düster aus.
Weshalb Zuchtfisch oft die bessere Wahl sei. Schon heute stammt rund jeder zweite weltweit verkaufte Fisch aus Aquakulturen. Per se sei zwar auch die Zuchtmethode nicht unumstritten, sagt Nicole Merbach, doch in der Regel eben doch die bessere Alternative.
Das Fischmehl, also das Futter, was ich vielen Fischen ja geben muss, damit sie auch in einem Teich oder in einem Gehege wachsen, wird ja auch wiederum aus Fischen hergestellt. Einfach ist das bei einem Karpfen, der, kann man sagen, Vegetarier ist, aber es gibt viele andere Arten wie Forelle, da fällt doch eine ganze Menge Fischmehl an. Und darüber hinaus muss man eine Zucht auch immer so gestalten, dass das unmittelbare Umfeld, also auch die Natur rundherum, keinen Schaden nimmt.
Weshalb beim nachhaltigen Einkauf stets auch auf Verbrauchersiegel geachtet werden sollte. Für Zuchtfische gilt das grüne ASC-Logo als verlässlicher Standard. Auch Siegel von Anbauverbänden wie beispielsweise Bioland stehen für nachhaltige Zucht oder auch Fangkriterien. Für Wildfisch gibt es das blaue MSC-Siegel. In Deutschland ist es inzwischen auf rund 3.400 Produkten zu finden.
Das ist nach wie vor auf dem Markt das einzige Siegel, das weit verbreitet ist und wo ich zumindest als Käufer einigermaßen sicher gehen kann, dass ich hier wohl einen Fisch in der Hand habe, der aus einem Bestand kommt, der nicht stark geschädigt ist.
Die Lieblingsspeisefische der Deutschen sind übrigens Alaska-Seelachs, Thunfisch und Hering. Der Haken, sie gedeihen sozusagen nur in freier Wildbahn. Weshalb das MSC-Siegel hier besonders wichtig sei, so die Stiftung Warentest. Die zwei wichtigsten Siegel für nachhaltigen Fischkonsum sind zudem auch gut sichtbar auf den Verpackungen platziert, meist auf der Vorderseite. In der Untersuchung zeigte sich auch, dass deutsche Fischzuchtbetriebe nachhaltige Aspekte in der Regel besser umsetzen können. In Asien beispielsweise gelten meist geringere Umwelt- und Sozialstandards, weshalb bei heimischen Zuchtbetrieben in Deutschland die Produktionskosten höher und der Fisch somit auch etwas teurer ist. Doch wer sucht, der findet, sagt Warentesterin Nicole Merbach. Verbraucher, die beim Fischkauf auf Nachhaltigkeit Wert legen, müssten auf den Festtagsschmaus nicht verzichten.
Es spricht nichts gegen einen Karpfen oder Forelle, Saibling oder Wels aus deutscher Aquakultur. Und auch was Muscheln betrifft, die Muschelproduktion in der Nordsee ist deutlich gestiegen. Das sind Tipps, wo man nachhaltig Gutes finden kann.
Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp. Im Atommülllager Asse in Niedersachsen sollen ferngesteuerte Fahrzeuge mit neuer Übertragungstechnik getestet werden. Ziel sei es, die Sicherheit für die Bergleute unter Tage zu erhöhen, heißt es heute in einer gemeinsamen Mitteilung der Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, und der Desentwicklungsdienstleisters IAV. Untersucht werden soll, ob sich Fahrzeuge mit dem WLAN-Standard Wi-Fi 6 in Bergwerken der BGE nutzen lassen. In dem maroden ehemaligen Bergwerk bei Remlingen im Landkreis Wolfenbüttel liegen in 13 Kammern rund 126.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen. Die BGE ist für den gesetzlichen Auftrag zuständig, die Asse unverzüglich stillzulegen. Die Virusmutation in Großbritannien und ihre Auswirkungen auf Deutschland sind gleich Thema in den Informationen am Mittag mit Friedbert Meurer. Umwelt und Verbraucher geht zu Ende und ich verabschiede mich. Mein Name ist Susanne Kuhlmann.